Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Jetzt haben wir einen Gast, sie kannte uns noch nicht, jetzt kennt sie uns aber und vielleicht kennen Sie sie auch noch nicht und ihr Name ist Gabriele Suda. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Suda, ich freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind und Sie haben eine spannende Biografie. Seit fast 30 Jahren sind Sie aus Deutschland weg, sind aber erst seit ungefähr 3 Jahren in Australien. Und was in dieser Zwischenzeit passiert ist, das wollen wir gleich herausfinden. Aber einige in der Community, besonders in Melbourne, kennen Sie vielleicht in Ihrer Rolle an der Melbourne Uni. Da waren Sie bis vor kurzem Direktor für International Relations. Das ist also eine sehr prestigeträchtige Uni natürlich. Und International Relations, da kann man sich natürlich was drunter vorstellen. Aber was genau hat Ihr Team da gemacht?
Als Direktorin der internationalen Beziehungen bei der Universität Melbourne habe ich mich mit meinem Team besonders darum gekümmert, dass die Universität und Forscher an der Universität, genauso wie Studenten, Akademiker und so weiter, wirklich international aktiv sein können, dass wir Gelegenheiten nutzen, die international sind und dass wir auch internationale Forschung und Innovation an der Universität willkommen heißen können. Das geht besonders über Partnerschaften. Zum Beispiel Partnerschaften mit Universitäten in Deutschland, der Schweiz, Österreich, aber natürlich auch in anderen Ländern. Das internationale Beziehungsteam kümmert sich eigentlich um die ganze Welt, wenn man das mal so sagen kann. Und die Uni hat mehr als 260 dieser Abkommen mit internationalen Universitäten. Davon sind mehr als 3/4 Abkommen, die dann wirklich zu Studenten austauschen oder auch Professor austauschen, also Akademiker austauschen führen.
Ja, und das ist natürlich wichtig, dass man international zusammenarbeitet. Oft sprechen wir hier mit Forschern, die zu Gast sind in Melbourne oder die gerade irgendwo hinfliegen, um dort weiter zu forschen, was so den Otto-Normalverbraucher und ich glaube unseren Hörer auch interessiert. Gräbt man sich da nicht das Wasser ab? Also Sie als Direktorin da, woher weiß man, dass die andere Uni dann sich nicht rühmt mit meinen Forschungserrungenschaften? Also wo zieht man da die Linie? Gehört das auch in das Aufgabenfeld, dass man sagt, so weit und nicht weiter, das ist Melbourne-Uni-Territorium?
Ja, aber im Akademischen ist eigentlich alles ein bisschen einfacher, als das in der Industrie sonst der Fall ist. Ja. Denn gut, wir kennen ja alle die akademischen Freiheiten und im Akademischen geht es sehr viel darum, dass man wirklich Sachen austauscht, also besonders Wissen natürlich austauscht, aber auch Gelegenheiten, manchmal auch Finanzierungsprojekte zum Beispiel. Das heißt, dass man eigentlich diese Linie gar nicht so ganz markieren müsste, ganz genau. Das ist dann eher der Fall, wenn wir zum Beispiel Patente anmelden. Oder das ist der Fall, wenn es wirklich um das Abkommen geht, das haargenau formuliert, wie viele Studenten wohin kommen können, wie viele Plätze wir anbieten, in welchem Programm und was die Studenten dann wirklich lernen sollten. Und ja. Wir engagieren uns natürlich dann auch, dass das wirklich der Fall ist.
Nun, kommt in Ihre Biografie, denn Sie sind auch als Consultant tätig, also als Unternehmensberater, kommt oft das Wort Internationalization vor. Das sagt natürlich jedem was, das Wort, aber ist das einfach nur ein anderer Ausdruck für Globalisierung oder worum geht's da, Internationalization?
Also Globalisierung sicherlich, aber auch Regionalisierung, das ist natürlich das neue Stichwort, das heißt so neu ist es eigentlich auch nicht, denn in der Europäischen Union kennen wir es seit mehr als 60 Jahren, dass man zusammenarbeitet, ob das jetzt bilateral ist oder auf regionaler Ebene oder weltweit. Globalisierung ist natürlich wesentlich mehr über weltweit, über Standardisierung und so weiter, während bilateral und regionale Beziehungen wesentlich mehr ins Detail gehen und man sich wesentlich mehr anpassen kann. Internationalisierung ist wirklich über die internationale Strategie, die Organisationen, die Firmen benutzen, um in anderen Ländern aktiv zu sein, um da einen Markt zu finden, um da ihr Wissen, ihre Services, ihre Dienstleistungen, ihre Produkte anzubieten. Und dabei geht es natürlich um sehr relevante Sachen, wie zum Beispiel das Timing. Wann bringe ich mein Produkt in das nächste Land? Wann bringe ich es nach China? Wann bringe ich es nach Großbritannien? Wann bringe ich es nach Deutschland?
Wir sprechen mit Gabriele Suda. Sie war bis vor kurzem Direktorin an der Melbourne Uni für International Relations, ist auch als Consultant tätig, also Unternehmensberater, über was haben wir gerade gehört. Ich habe am Anfang aber auch schon erwähnt, dass Sie natürlich diesen starken akademischen Hintergrund haben, gleichzeitig aber mit der Wirtschaft kontaktiert sind. Und da interessiert mich eine Frage ganz besonders. Denn es gibt ja ganz, ganz verschiedene Philosophien zur Bildung im Vergleich Australien, Deutschland. Also hier hört man immer, es ist die zweit- oder drittgrößte Wirtschaftskraft hier in Australien, die ganz wichtig für das Bruttosozialprodukt ist. In Deutschland ist Bildung grundlegend frei, also selbst für internationale Studenten, die können kostenlos studieren, das zahlt der deutsche Steuerzahler, ohne mit der Wimper zu zucken. Nun sind das ja wirklich zwei Philosophien, die aufeinanderprallen. Hier muss man wirklich tief in die Tasche greifen, selbst wenn man Australier ist und die Eltern hier oder man selbst auch Steuern zahlen. Was ist Ihre Meinung davon, Bildung als Wirtschaftsmacht?
Für Australien sicherlich sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz, ganz sicher. Für Australien ist es, also für Victoria ist es ja der Bereich, der da wirklich am meisten Geld bringt. Und insofern, ja, absolut. Es geht gar nicht anders hier. Das Modell ist interessant hier in Australien, weil es ein bisschen eine Mischung aus dem Europäischen, einigen Europäischen ist, besonders natürlich Großbritannien, ne? und dem amerikanischen System. Und das sieht man auch, wenn man das Melbourne-Modell anschaut, dass das recht dem also amerikanischen Bildungsmodell recht nahe ist. Das bedeutet nicht, dass das gratis wäre, bei der Melbourne University zu studieren, ganz sicher nicht. Und da ist wirklich, ja, da gibt es den großen Unterschied zwischen dem australischen und dem deutschen System ganz besonders.
Aber Deutschland macht es ja auch, darum geht es mir. Es sind ja beides erfolgreiche, reiche Nationen. Und Deutschland beutet die Studenten nicht so aus wie das australische System, dass man in die Berufswelt startet mit großen Schulden.
Ja, ist das Ausbeutung? Das ist wahrscheinlich eine andere Diskussion. Das kommt von ganz woanders her. Das kommt aus einem ganz anderen Modell, einer anderen Philosophie, einer anderen Ideologie. In Deutschland haben wir natürlich auch Handelsschulen und Business Schools, nennen die sich ja jetzt auch in Deutschland, bei denen man recht kräftig bezahlen muss. Als ich Studentin war, konnte man in Deutschland noch kein Management studieren. Und Management war einfach etwas, das damals, natürlich schon einige Zeit her, Ingenieure kamen langsam aber sicher durch ihre Karriere dazu, Leute zu managen und kamen dann so ins Leadership rein, in die Führungskräfte. Und damals war es noch recht schwierig, überhaupt Managementstudien zu finden. Deshalb habe ich dann 1988 Deutschland verlassen und habe angefangen zu bezahlen. Das heißt damals, Gott sei Dank, meine Eltern. Und ich bin dann auch sehr, sehr dankbar. Als dann Management-Schulen nach Deutschland kamen, war das dann auch per Gebühr. Also es kommt auch drauf an, heutzutage auch in Deutschland, was man studieren will.
Ja.
Und gut, Management ist natürlich nur ein Beispiel.
Aber ich habe gerade schon rausgehört, dass auf jeden Fall von australischer Seite eine wirtschaftliche Abhängigkeit da ist. Also man könnte diesen Sektor gar nicht kostenlos machen, denn da würden viele, viele Jobs baden gehen praktisch.
Auf jeden Fall. In Australien ist die Frage wirklich eher, wo die Finanzierungen herkommen. Ob die Regierung weiterhin hinter den Universitäten so steht, auch mit Budget, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten war. Und da hängt ein großes, großes Fragezeichen darüber. Das heißt, dadurch ist natürlich auch interessant für die australischen Universitäten, nicht nur internationale Studenten hereinzubringen, die natürlich auch Gebühren bezahlen, ist ja klar, sondern auch andere Finanzierungsmodelle anzuschauen und davon Gebrauch zu machen, wie zum Beispiel Erasmus oder Top Global in Japan und so einige andere.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind seit längerer Zeit aus Deutschland weg, sind nach England gegangen, um Management zu studieren. Mhm. Und das Wort Erasmus ist auch gefallen. Das hat ja kürzlich 30 Jahre gefeiert, das Programm. Also Sie waren aber selbst kein Benefaktor davon, aber Ihr Mann. Und jetzt wird es persönlich. Was ist denn Ihre Beziehung zu Erasmus?
Ah, meine Beziehung mit Erasmus. Also ja, ich bin damals nach England gegangen und habe dann tatsächlich direkt in dem ersten Jahr, in dem ich in Schottland studiert habe, meinen Mann kennengelernt. Und der gehörte zur ersten oder einer der ersten Generationen da von Erasmus. Also es war ein ganz neues Programm damals noch. Ich ging damals nach England, um da meine Doktorarbeit zu machen. Mein Mann konnte dann auch über Erasmus dahin kommen. Ja, und the rest is history, yeah. wie man so schön sagt. Erasmus, das Programm Erasmus hat sich ja schon sehr stark entwickelt über die letzten 20 Jahre. Und das wurde dann auch zu Erasmus Mundus und heutzutage nennt man das Erasmus Plus. Und dieses Programm ist recht breit gefächert. Das heißt, es geht heutzutage nicht nur um die Mobilität von Studenten, sondern auch von Forschern, zum Beispiel durch das Marie Curie-Programm und auch Unternehmer können davon profitieren. Das heißt, es ist wirklich ein sehr breit gefächertes Programm, das versucht, dafür zu sorgen, dass wir Wissen austauschen, aber dass wir auch kulturell uns alle näher kommen. Und das ist nicht nur in Europa, sondern das ist auch hier in Australien der Fall.
Ja, und kulturell sind Sie ja auch näher gekommen, und zwar Ihrem Mann, wie wir es gerade gehört haben, denn der ist Franzose.
Das ist richtig.
Und inzwischen sind auch Sie Französin.
Ja, das stimmt. Und das ist jetzt relativ jung noch.
Ja.
Ich bin erst letztes Jahr Französin geworden. Und der große Vorteil davon ist, dass ich jetzt wählen konnte.
Also in Deutschland aufgewachsen, in Schottland und England studiert, Sie haben einen Doktor gemacht, sind inzwischen Professorin. Was verbindet Sie mit Frankreich außer der Mann? Was lieben Sie an den Franzosen oder an der französischen Kultur?
Ich habe über 20 Jahre lang in Frankreich gelebt, also das ist ein Land, das ich liebe und dem ich mich sehr, sehr nah fühle. Es gibt recht viele Leute, die mir heutzutage sagen, dass ich eher nach Französien ausschaue als nach Deutscher, was auch immer das bedeutet.
Ja, wir machen gleich noch ein Foto für die Hörer, damit sie sich davon überzeugen können.
Ich bin auf jeden Fall ganz sicher Europäerin.
Ja.
Und beide Länder sind natürlich so ausschlaggebend für die europäische Integration, die mir sehr, sehr nahe liegt. Außerdem sind meine Kinder Deutsch-Franzosen. Und dreisprachig aufgewachsen und ja, haben auch das internationale Bildungswesen benutzen können
sind genauso international wie die Eltern.
Sehr international und auf dem Weg nach Australien oder schon in Australien.
Ja, und da sind Sie jetzt seit über 3 Jahren hier in Melbourne. Wie fühlen Sie sich nach so langer Zeit in Europa? Was sind die Pros und Kontras vom Leben in Australien?
Zuallererst gut, ich denke, ich gehöre zu all den Leuten, die hier zuhören. Ich liebe Australien, ich liebe Melbourne. Sehr interessant, nach Australien zu kommen, wenn man diesen sehr starken Fokus auf Europa hat. Die Distanz natürlich, die Tatsache, dass die Nachbarschaft wesentlich weiter weg ist, dass wir in diesem riesigen Land sind, aber eigentlich eine ganz kleine Bevölkerung. Und dass die Art, in der wir die Welt sehen und Asien sehen und auch Europa, doch recht unterschiedlich ist. Also diese ganze Sache eine andere Perspektive haben, die Welt anders erleben und dadurch besser verstehen, was in der Welt passiert oder wenigstens in einem Teil der Welt.
Ja. Hatten Sie mit Freunden in Europa schon andere Diskussionen über die Welt, über Europa, seitdem Sie hier leben, weil sich Ihr Blickpunkt ja bestimmt geändert hat?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ob das jetzt Deutsche, Briten oder Franzosen sind oder Leute aus anderen Ländern. Ja, ganz genau. Auch wenn man sein eigenes Land oder seine eigenen Länder in diesem Fall verlässt, verlässt man auch die Routine und verlässt man auch diesen Blickwinkel, den man hat, wenn man immer in dieser Routine ist und bleibt. Und deshalb denke ich, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man entweder Mobilität ausnutzt oder verreist oder professionelle, also berufliche Möglichkeiten in anderen Ländern, dass man das wirklich ausnutzt und dass man dann wirklich was davon lernt. Und dass man was davon lernt, bedeutet, dass man auch ganz andere Diskussionen hat, wenn man zurückkommt.
Auf jeden Fall. Sie sind auf jeden Fall ein Weltenbürger. Das können wir, glaube ich, unterschreiben. Und jetzt nicht nur europäisch, sondern international. Denn Australien ist bekanntlich am anderen Ende der Welt. Sie sind mit einem Franzosen verheiratet, haben 2 3-sprachige erwachsene Kinder. Ja, wohin nun? Was kann man noch erobern, nachdem man fast schon die Welt gesehen hat?
Ja, der nächste Schritt ist eigentlich schon da und schon dran. Ich bin im Moment an meiner 3. Auflage meines Buches Doing Business in Europe am Arbeiten und auch an einem anderen Buch, das ist jetzt Buch 10 und 11. Das heißt, ich liebe das Schreiben. Ich schreibe über Europa besonders, aber auch über internationale Beziehungen und Internationalisierung, also wirklich Strategie. Ich arbeite auch an Terrorismusstudien, das heißt, was für Auswirkungen der Terrorismus hat, was geopolitisch angeht, aber besonders wieder auf Firmen bezüglich. Und leider ist das ein Thema, das weiterhin aktuell ist und bleibt. Wir haben das ja jetzt wieder mit Manchester gesehen und das sind Themen, die weiterhin aktuell sind.
Ja, und die Auswirkungen werden wir kaum jetzt schon erfassen können. Und noch eine kurze Insiderfrage an Sie als Deutsch-Französin. Macron und Merkel, wie werden sich die beiden verstehen?
Hervorragend. Absolut hervorragend. Die Frage ist, wie lange Angela Merkel dann mit Macron zu arbeiten wird. Denn wir haben ja dann auch die Wahlen in ein paar Monaten und dann werden wir schauen, was da weitergeht. Aber ich denke, dass Emmanuel Macron sehr zu schätzen weiß, was Angela Merkel für Deutschland und für die Partnerschaft mit Deutschland gemacht hat und beigetragen hat und für die Europäische Union.
Wunderbar. Vielen Dank, Gabriele Suhler.
Vielen Dank.
Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.